Alex, bist du da?
Hallo!
Und ich warte.
Kein Alex.
Hallihallo. Alex, bist du da? Es gibt Haselnusslikör.
Ja, hier bin ich.
Ach, guck mal, da ist Alex.
Trinkst du schon wieder, oder was?
Ich trinke kein Likör.
Ja, aber was machen wir denn jetzt hier überhaupt?
Einmal vorweg, ich möchte hier definitiv kein Bashing gegen Haselnusslikör betreiben. Auf gar keinen Fall.
Ich dachte, wir reden irgendwie über Hunde.
Herausragend, dann machen wir es so.
Loben, 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 loben.
Loben, 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 er ist bombastisch. Niemand hat was Besseres zu tun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Loben, 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 dem Hunde-Podcast mit Haselnusslikör. Und heute sind wir wieder nur zu zweit. Der liebe Flo ist nicht mehr unter uns. Also doch, aber...
Fake News!
Er lebt noch, aber er ist nicht mehr hier bei uns in der Podcast-Aufnahme. Ihr habt aber schon die Johanna gerade gehört. Ja, ich mach's mal kurz und schmerzfrei. Hallo Johanna, wie geht es dir? Alles gut? Wie ist bei euch? Auch so verschneit in Hamburg?
Es ist spooky. Es ist richtig spooky heute. Ich hatte einen Termin und wir hatten alles einmal. Wir hatten Sommer und wir hatten Frühling und wir hatten Herbst und wir hatten Winter und einmal alles. Aber ich habe festgestellt, dass Hagel gegenüber Regen den deutlichen Vorteil hat, dass man danach gar nicht nass ist.
Das stimmt. Solange, ich würde sagen, bis zu einer gewissen Größe der Hasel. Ich habe keinen Alkohol hier. Vielleicht ist das Problem. Bis zu einer gewissen Größe der Hagelkörner, weil irgendwann tut's halt richtig weh.
Ja, sie waren sehr angenehm. Sie hatten okay. So ein bisschen, so es gibt auch diese Styroporkugeln als Verpackungsmaterial. Die Größe hatten sie und sie kamen auch nicht mit so rascher Geschwindigkeit und dann war es ganz gut erträglich. War besser als der Regen, der zwischendurch kam und auch besser als der Schnee, der zwischendurch kam.
Ja, bei mir schneit's gerade wieder so krass und ich hatte vorhin vor der Aufnahme noch ein Online-Coaching und hab hier rausgeguckt und hab die ganze Zeit gedacht, ey, wenn das jetzt so kalt wäre, dass es liegen bleiben würde, wären locker heute schon 40 Zentimeter Schnee runtergekommen. Es ist
krass,
in einer
oder?
Tour nur so richtig dicke, fette Flocken und es ist nur halt irgendwie ein bisschen zu warm. Und
also,
April.
Aber ich muss auch,
und irgendwie war ich vor 5 Tagen noch in kurzer Hose unterwegs.
Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, also ich war ja ein bisschen traurig, dass der Winter hier so schnell vorbei war, aber jetzt habe ich auch tatsächlich eigentlich mit ihm abgeschlossen. So, ich wäre wirklich bereit für Frühling.
Ja, ich auch, definitiv. Nächste Woche kommt ein Lastenrad. Ey. Und wenn dann noch Schnee liegen sollte oder keine Fahrradfahrtemperaturen sind, werde ich richtig sauer.
Du brauchst aber so 20 Grad brauchen wir jetzt in Wuppertal auch nicht unbedingt dann, wenn man mit dem Lastenrad unterwegs ist und noch nicht ganz so viel Kondition aufgebaut hat, oder?
Ja, hallo? Was sind das denn? Du hast mich doch jetzt in Live erlebt. Also.
Ja, eben.
Wer? Wer ist denn den Berg hinter mir hochgehechelt?
Das stimmt gar nicht.
Steiler als Hamburgs höchster Berg hier.
Weil du mich nochmal runtergejagt hast, weil wir Bärder am Auto vergessen haben.
Ja, das stimmt. Ja. Aber ich habe ja ein E-Lastenrad. Also mit Akku, mit Unterstützung. Weil, ein normales gecheatet. Lastenrad in Wuppertal ist ja Selbstmord. Also ich habe letztens, als ich einer der ersten Präsenztermine nach dem Lockdown hatte, oder dieses Semi, wie auch immer Lockdown, der kein richtiger Lockdown ist, bin ich bei uns ins Freilaufgebiet, oben zum Schafenhagen, nahe Erholungsgebiet, gefahren und habe den Kunden vorher geschrieben, ja, es kann sein, dass ich ein bisschen später komme, weil es ist das erste Mal Fahrradfahren in dieser Saison, diesen Berg rauf. Und es ist wirklich eine halbe Stunde lang erster Gang. Und ich bin eine Viertelstunde zu spät gekommen, weil ich einfach richtig unfit bin.
Okay, gut, dass das Ding akkubetrieben ist. So, nun haben wir ja schon ganz gut gelabert, was auch ganz gut so ist, weil wir werden jetzt in dieser Folge nicht mehr ganz so viel Zeit haben, um ins Labern zu kommen. Denn wir beantworten ja eure Fragen und das machen wir auch heute wieder in jeweils 2 Minuten. Abwechselnd.
Ja, magst du mal anfangen? Mit einer
Frage. Dir eine Frage zu stellen?
Ja, dann lese ich mich mal hier ein.
Lest du dich mal ein? Und ich stelle eine Frage.
Ja.
Und zwar fand ich ganz interessant, wie groß ist Alex? Das ist eine brennende Frage, die alle interessiert. Die können wir kurz vorwegschieben, die gibt's gratis on top.
Gratis on top, brauche ich auch keine 2 Minuten für. 2 Meter und 2 Zentimeter.
Ich war mir nicht mehr sicher, ob 2 Meter und 4 oder 2 Meter und 2.
Ich glaube, das Wort, was du genannt hast, war Mutant.
Ja.
Mein Freund ist ja auch groß, aber er ist noch kein Mutant wie Alex. Sowas hast du gesagt.
Und was ich gesagt habe, das weiß ich noch, als ich nämlich hinter dir sterbend den Berg hochgekraxelt bin, da habe ich mich über deine Größe gewundert, weil Bergvölker sind ja normalerweise eher klein gewachsen. naja, okay, pass auf, Alex. Ich stoppe jetzt die Zeit und stelle dir eine Frage.
Ja, bitte.
Folgendes. Darf mein Rüde unsere Hündin gegenüber anderen Rüden für sich beanspruchen?
Wenn er es in einem angemessenen Rahmen tut, finde ich das nicht so schlimm. Das heißt, wenn irgendwie ein fremder Hund kommt und er stellt sich mal dazwischen und blockt den quasi so ein bisschen ab, dann finde ich das durchaus okay. Das darf der Hund gerne machen. Sobald er jeden Hund präventiv angreift und den irgendwie beißt oder so, finde ich das halt kritisch und dann würde ich es halt unterlassen. Auch unterlassen oder unterbinden würde ich, wenn es gegenüber Menschen passiert. Das heißt, wenn irgendwie ein Mensch den Hund, also die Hündin streicheln will und dann kommt der Rüde dazu und sagt nee und meckert irgendwie den Menschen an, dann würde ich das auch unterbinden. Ansonsten habe ich da kein großes Problem mit.
Einverstanden. Du hast noch 54 Sekunden.
Was ist das denn? Ich habe mitgestoppt hier und bei mir stehen 51 Sekunden auf der Uhr. Was hast du schon bei Beginn der Frage gestoppt, oder was?
Wie meinst du?
Ja, hast du schon angefangen zu stoppen, als ich angefangen, oder als du die Frage vorgelesen hast, oder erst als ich angefangen habe zu reden?
Weil in dem Moment, als ich fertig war. Und dann hast du ein bisschen gebraucht, bis du angefangen hast zu reden.
Ja, aber doch nicht hier, 15 Sekunden. Schiebung. Also ich laufe hier, lass hier eine Kontrolluhr laufen, nur damit ihr Bescheid wisst.
Das ist ja was. Okay, ja. Aber du hättest es geschafft, auch nach deiner Uhr. Also ja. Auch nach meiner Uhr.
Genau.
Na gut.
Ganz interessante Frage, die so ein bisschen unsere erste Podcast-Folge irgendwie nochmal vielleicht in Erinnerung ruft. Was haltet ihr von Online-Coaching? Kann man hier denselben Effekt erzielen?
Also, grundsätzlich halte ich mega, mega viel von Online-Coaching. Es hat aber gegebenenfalls seine Grenzen, und zwar da, wo Menschen persönliche Unterstützung brauchen, um sich gegebenenfalls mal in gewisse Situationen zu wagen. Das ist so die Grenze, und auch die ist nicht unbedingt bei allen vorhanden, aber das ist, würde ich sagen, somit die allergrößte Grenze, die es so gibt. Ich nutze Online-Coachings aber wahnsinnig gerne, vor allem so in vorbereitenden Themen, um so ein bisschen Struktur in das Leben zwischen Mensch und Hund zu bringen. Und muss ehrlich sagen, dass ich Online-Formate unfassbar wertvoll finde und ein mega cooles Add-on in der Hundeerziehung heutzutage. Also ich weiß nicht, in meinem Online-Kurs hatte ich irgendwie 100 Menschen, die sich gegenseitig so cool supportet haben und ausgetauscht haben und man wurde vernetzt und jeder kann so in seinem Tempo irgendwie lernen und ich habe manchmal das Gefühl, in Online-Coachings viel, viel tiefer so in der Materie bei den einzelnen Mensch-Hund-Teams mit drin sein zu können und dementsprechend finde ich es schon toll. Wenn es jetzt aber darum geht, dass man einen Hund, der vielleicht irgendwie 2 Jahre keinen Kontakt zu Artgenossen hatte, das erste Mal wieder in eine Hundebegegnung bringt, da ist es für viele Menschen einfach schon viel, viel leichter, gerade vom Handling her. Und dann müsste man im Online-Coaching ja bestenfalls noch ein Video davon machen. Da ist es natürlich dann teilweise schon ganz cool, wenn man vor Ort dabei sein kann und Unterstützung leisten kann.
Mhm.
Alex, ich habe ja noch 30 Sekunden. Möchtest du auch noch ein Abschlussplädoyer dazu sagen?
Nö, ich würde dem voll zustimmen. Vielleicht so viel, dass bei uns jetzt also bei mir in der Arbeit ist es jetzt obligatorisch, dass es so losgeht mit Online-Zusammenarbeit, einfach um gewisse Dinge eventuell schon mal vorzufühlen oder vorzubereiten, weil das manchmal halt, wenn man jetzt ein Klientel hat, die etwas überregionaler ist, manchmal Sinn macht.
Oh Gott. Die Zeit ist abgelaufen.
Nee, ich hätte das jetzt in den 3 Sekunden ja noch runtergebrochen.
Wie macht man denn das aus?
So. Boah, ich habe mich so
okay,
erschrocken.
Okay, sprich den Satz noch zu Ende.
Ja, nein, es sollte halt einfach, also es ist eine mega, mega gute Ergänzung. Und viele Dinge kann man dadurch komplett machen, aber manche nicht.
Shit, jetzt habe ich dich schon wieder aus meinen Ohren verloren, Alex. Ich kann Alex nicht mehr hören.
Seit Johanna diese Technik besitzt und
Alex, lies mal eine Frage dir so kurz selber vor.
Oh Gott, okay. Hier fragt jemand, ernährt ihr eure Hunde beide vegan? Wenn ja, kommuniziert ihr das trotz öffentlicher kritischer Meinung? Also ich ernähre meine Hunde vegan. Ich habe keine Ahnung, was Johanna ihren Hunden füttert. Und ich stehe da auch voll zu und kommuniziere das auch. Hörst du mich wieder? Nee, Johanna hört mich immer noch nicht. Ganz interessant, das ist ja eine Frage an uns beide. Was ist euer größtes Learning voneinander, seit ihr zusammenarbeitet? Und Johanna, du sprichst ja mit mir, wenn du wieder da bist, ne?
Ich bin wieder da.
Ach, du bist wieder da. Ja, dann kannst du doch jetzt mal beantworten. Was ist dein größtes Learning seit wir zusammenarbeiten?
Oh, da überfällst du mich jetzt halt mega, weil ich habe gerade wieder die Knöpfe im Ohr. Mein größtes Learning aus der Arbeit, seit wir zusammenarbeiten. Ich glaube, allgemein ist mitunter eins der größten Learnings, dass es unfassbar hilfreich und sinnvoll ist, wenn man sich austauscht. Ich glaube, das würde ich als allergrößtes Learning mitunter bezeichnen, weil man sich gegenseitig ja irgendwie inspirieren kann. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, nicht alles, was ich mache, würde Alex genauso machen und andersrum. Und das macht es aber, glaube ich, auch irgendwie aus, dass jeder sowohl von Typ Mensch als auch von den Methoden her vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen hat. Und ich finde den Austausch sehr, sehr sinnvoll und hilfreich für die Weiterentwicklung. Im Allgemeinen, in jedweder Hinsicht. Und du so, Alex?
Würde ich genauso sagen, plus von meiner Seite aus Haselnusslikör. Kannte ich ja nicht vorher.
Ja, siehst du, Mega-Learning. Mega-Learning. Also wir haben Alex' Spirituosen-Horizont erweitert. Das würde ich doch mal sagen, ist so ein richtiges Life-Goal.
Ja, definitiv. Cool. Da hatte ich eine Bildungslücke. Ja. Ich hatte gerade noch die Frage, ob wir unsere Hunde vegan ernähren. Und ich habe schon gesagt, dass meine Hunde vegan ernährt werden, aber ich keine Ahnung habe, was du deinen Hunden fütterst. Aber da warst du noch nicht wieder da.
Nee, meine Hunde fressen nicht vegan. Meine Hunde fressen wild. Das fressen meine Hunde.
Von dir gefüttert oder unkontrolliert gehetzt?
Ausschließlich Zweiteres.
Pass auf, du lachst. Ich hatte gerade ein Coaching, wo ein Hund halt eine unheimliche Ressourcenverteidigung wohl hat und der halt draußen Ratten und Maulwürfe und Mäuse jagt, die tötet und auffrisst und halt die Menschen angreift, wenn sie versuchen, ihn daran zu hindern. Und jetzt mach doch mal deinen blöden Wecker da aus. Was
ja, hab ich wieder ausgemacht. Das ist unser Timer wegen den
zwei. Ja, aber du kannst doch auch auf lautlos machen das. Und einfach, du kannst auch eine Stoppuhr machen und musst nicht immer einen Wecker stellen für zwei.
Ach so. Ja, okay. Johanna Technik, spar.
Ja.
Und da hat er da einfach wirklich die Mäuse und Ratten gegessen. Und wenn jemand das nicht wollte, dann hat er auch die Hand
hat
gegessen.
Hat sie mir ein Video geschickt, wo der Hund Hund mit so einer Ratte rumläuft und die halt dann sich 5 Meter wegbewegt und dann auffrisst. Obwohl der Hund angelandet ist.
Also ist ja auch was? Aber ist ja auch, also muss man ehrlich sagen, auch wegen Ratten- und Mäusegift nicht ganz so cool, ne?
Ist schon nicht ganz so cool. Und er geht halt auch auf Katzen. Ansonsten kann das kostenspannend
sein. Ich bin dann die Nachbarskatze, die Perserkatze vom Nachbarn.
Haben Sie Frau Müller, haben Sie meine Katze in letzter Zeit gesehen? Ist das so sehr was? Ist bestimmt 100 pro irgendeiner der ZuhörerInnen hat genau sowas schon mal erlebt. Und hat stillschweigend die Nachbarskatze das Klo runtergespült oder so. Oder 2 Tage später einen Kackbeutel entsorgt, nämlich wenn der Hund die aufgefressen hat.
Oh Gott, da habe ich auch so eine Geschichte im Kopf. Also es ist ja wirklich, nee, das mache ich nicht. Nee, ich kaufe das schon. Das schon.
Ja.
So, ja, jetzt bist du wieder stellen, da. Oder?
Ja, genau.
Pass auf. Meinung zu Dogsharing finde ich ganz interessant.
Da musst du mir einmal kurz erzählen, ist das halt, wenn man sich mit mehreren Leuten, also ist das wie Carsharing, nur mit einem Hund?
Ja. Ja, also du hast, meistens gibt es 2 Menschen, die sich halt einen Hund teilen.
Okay.
Oder, also mit mehr kenne ich es nicht.
Ich glaube, wenn beide Menschen einen coolen Bezug zum Hund haben und der Hund damit auch kein Problem hat.
Warum geht das immer wieder an?
Mach doch einfach die Stoppuhr an und nicht den Timer.
Ohne Spaß. Guck, was ich mache. Ist Stoppuhr.
Ja, und dann ein weiter stand 20.35 Uhr Wecker. So. Psst. Jetzt auch die Magic raus, dass wir heute Dienstag 20.35 Uhr haben. Also, Dogsharing. Solange, glaube ich, der Hund damit cool ist, ist das, also habe ich rein theoretisch gar nichts dagegen. Wenn ich jetzt aber, und das habe ich durchaus in Trainingsfällen schon gehabt, der Hund unsicherer Natur ist, der Hund ein bisschen Struktur braucht im Leben und so ein bisschen verloren ist und eigentlich Führung und Struktur halt benötigt, dann kann das halt so ein Hund ordentlich auch raushauen. Immer wieder alle 4 Wochen oder so irgendwo anders hin oder alle 2 Wochen, weil das für den Hund natürlich dann auch nicht vorhersehbar ist. Also der Hund weiß ja nicht, so wie wir, hey, jetzt habe ich halt 4 Wochen den Hund oder jetzt habe ich 2 Wochen den Hund, sondern der Hund denkt sich, ach cool, jetzt bin ich wieder hier. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Und ich glaube, alle Leute, die Familie besuchen regelmäßig oder Freunde regelmäßig auch vielleicht mal länger besuchen, die wissen, dass ein Hund sich da super dran gewöhnen kann. Aber ein Hund, der eher so Rituale braucht, der eher Struktur braucht und Verlässlichkeit, ich glaube, für den ist das dann halt eher nix. Und ich glaube, für die Mehrzahl der Hunde ist es eher nix. Und dann würde ich halt sagen, auch wenn es weh tut, im Falle zum Beispiel einer Trennung, würde ich dann meistens dazu tendieren, dass der Hund eher bei einer Person einzieht und bei der anderen halt gar nicht mehr ist.
Stopp! Du bist 5 Sekunden drüber. Oh. Ja, aber finde ich, sehe ich genauso. Also ich, mit Sicherheit gibt es einige Hunde, mit denen das cool funktioniert. Es ist witzig, ich kenne aber niemanden, der es wirklich praktiziert. Kennst du irgendjemanden?
Ich hatte das gerade aktuell. Tatsächlich eine Trennung. Aber dann, also da ist der Hund auch innerhalb von Deutschland halt mega, halt von irgendwo Nordrhein-Westfalen nach irgendwo in Berlin alle 4 Wochen und halt so ein Schilddrüsenkandidat, super nervliches Wrack und so und ja, das ist halt auch da, glaube ich, eher kontraproduktiv dann. Ja,
ja, uncool. Na gut.
Genau. Ein neuer Pflegi ist da. Was kann, darf, muss ich machen im Umgang mit dem Pflegi und dem Ersthund?
Also am allerwichtigsten finde ich, dass beide Hunde Rückzugsorte haben, die, wenn vielleicht auch gewisse Anspannungen da sind oder der eine vielleicht mal genervt ist von dem anderen, für den jeweils anderen eben tabu sind. Das heißt, dass jeder Hund einen Ort hat, an den er sich zurückziehen kann und sicher sein kann, wenn er es möchte, wird er da auch in Ruhe gelassen. Dafür ist dann der Mensch so ein bisschen da. Und dann ist es ganz, ganz häufig in der Zusammenführung zweier Hunde, wenn die sich auch noch nicht besonders gut kennenlernen konnten vorher, super, super wichtig, dass man gewisses Management an den Tag legt. Das heißt, ich gucke so ein bisschen, wie gehe ich mit Ressourcen um, was lasse ich vielleicht offen liegen, was könnte vielleicht Streitpotenzial sein, gibt es sensible Themen, auf die der Pflegehund vielleicht reagiert, ist es vielleicht Futter oder ist der irgendwie unsicher mit gewissen Umweltreizen, wie reagiert mein eigener Hund da drauf, können die sich gegenseitig anstacheln, dass man da so ein bisschen berücksichtigt, was bringen beide Hunde so für Eigenarten mit sich und da versucht durch Management oder ja, da eben ein durch gutes Management eine gewisse Struktur in den Alltag bringt. Das finde ich für beide Hunde eigentlich am Anfang das Allerwichtigste, wenn man Spaziergänge macht, nette Erlebnisse miteinander sammeln, irgendwie auch gerne mal an ruhigen Orten sein, wo man, meinetwegen, man sagt ja immer so mit Hunden aus dem Auslandstierschutz oder Pflegehunden oder so, so nur 3x oder 4x 10 Minuten am Tag, mehr nicht, das ist stressig. Man kann so einen Hund schon mal nehmen, einfach irgendwie in den Wald fahren, vorausgesetzt, der hat mit Autofahren jetzt nicht ultra Panik, und da einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde so ein bisschen rumsitzen, ne, und den so ein bisschen dümpeln lassen und an einem Ort ein bisschen länger verweilen. Das kann so ein Hund schon mal erleben. Würde ich jetzt auch nicht jeden Tag machen. Aber das kann mal ganz nett sein, ne? Dass man wirklich mal rausgeht, wo man jetzt auch nicht irgendwie so territoriale Geschichten hat. Das wäre, glaube ich, erstmal so mein Masterplan, wenn ein Hund ins Haus käme.
Mhm. Vielleicht minimale Ergänzung, wenn ihr...
Ist das denn noch in der Zeit drin?
3 Sekunden. in der Folge zum Thema Mehrhundehaltung haben wir da, glaube ich, auch ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Wenn ein neuer Hund einzieht, ob es jetzt ein Pflegi ist oder nicht, was man da so beachten kann und sollte, auch so zwischen den Hunden im Thema Beziehung auch der beiden Hunde, die sie untereinander aufbauen. Ja.
Pass auf. Oft hört man Tipps bezüglich Leinenbegegnungen für vermeidungsaggressive Hunde. Wie verklickere ich denn aber meinem Hund, der immer und ständig total gerne zu anderen hin will, dass er das eben nicht machen soll und dass er entspannt, ruhig und cool weitergehen soll? So ging die Frage, glaube ich, zu Ende. Start.
Ach so, also verstehe ich das jetzt richtig, dass der Hund halt kein Agro-Problem hat, sondern der Hund ist, der dahin will und nicht hin soll.
Ja.
Ja, jetzt hat Johanna gerade schon das schöne Wort Frust gesagt. Also das Wichtigste, was ein Hund lernen muss in so einer Situation, ist natürlich, dass so eine Situation sehr unbefriedigend ist für den Hund. Und eine unbefriedigende Situation, auch wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, dann entsteht halt Frust. Und dann gibt es so etwas wie Frustrationstoleranz und das ist im Endeffekt die Fähigkeit, dass der Hund so eine Situation auch mal aushalten kann. Und viele Hunde können das unzureichend und sollten das üben. Grundsätzlich geht es aber natürlich auch um das Thema Grenzen setzen, um das Thema, ich spreche mal vielleicht ein Verbot aus, beziehungsweise ich schaue vielleicht auch mal nach einer Motivation, die der Hund oder die ich dem Hund bieten kann, um dann ein anderes Verhalten zu zeigen. Letztendlich kann man da, glaube ich, nicht eine Pauschallösung irgendwie servieren. Aber wichtig ist immer der Satz, der Hund tut das, was zum Erfolg führt. Und wenn euer Hund nicht so einfach zu anderen Hunden hinzieht und dann auch da hinkommt, dann sollte das langfristig halt auch nicht unbedingt mehr passieren, dass der Hund dieses Verhalten zeigt. Und wenn er mal ein anderes Verhalten zeigt, sollte er natürlich auch dementsprechend belohnt werden dafür. Aber ich darf auch nicht zögern, da mal eine ordentliche Grenze zu setzen, wenn der Hund zum Beispiel immer wieder versucht, da hinzuziehen. So, aber das ist halt eine individuelle Geschichte und da kann man jetzt, glaube ich, durch den Podcast, durchs Mikrofon keine individuelle Lösung präsentieren.
Fein.
Fein. Danke.
Fein. Good boy.
So, das ist doch eine Frage für dich. Wie lernt ein Hund draußen und in neuen Umgebungen zu entspannen und aufmerksam zu sein?
Ja, da muss ich ja jetzt erstmal überlegen, was will ich von meinem Hund? Möchte ich, also, na klar kann ein entspannter Hund durchaus aufmerksam sein, aber was genau ist da jetzt mein Ziel? Möchte ich einen Hund, der aufmerksam und orientiert ist oder möchte ich einen Hund, der einfach super relaxed ist und entspannt? Das sind für mich nochmal unterschiedliche Baustellen, weil ein Hund kann durchaus super aufmerksam sein und orientiert, aber überhaupt nicht entspannt. Das geht auch. Da würde ich erstmal diese beiden Begrifflichkeiten vielleicht voneinander trennen. Und darüber hinaus kommt es auch da total auf die Motivation an, warum ist denn der Hund nicht entspannt? Das kann so viele Hintergründe haben. Ne? Das kann eine jagdliche Motivation sein, die dazu führt, dass ein gewisses Stressniveau eben besteht. Das kann eine Unsicherheit oder eine Angst sein. Das kann aber auch Frust sein. Ne? So, wenn man jetzt einen Hund hat, der überall alles irgendwie angucken will und der überall hin will, dann kann das mal zu Frust führen und dann ist da einfach eine sehr hohe Erwartungshaltung, was auch häufig ein Stichwort ist, weshalb Hunde draußen nicht gut zur Ruhe kommen oder eben auch abgelenkt wirken. Und da gilt es eigentlich erstmal, den Kern des Grundes eigentlich anzugehen. Also zu gucken, was ist es denn eigentlich? Ist mein Hund besonders jagdlich motiviert? Dann muss ich vielleicht irgendwie mal gucken, wie kann ich denn das jetzt erstmal in eine Struktur bringen, in der so, dass mein Hund sich nicht weiter hochschaukelt in dieser jagdlichen Motivation. Das heißt, dass ich das erstmal so ein kleines bisschen deckle, dass es nicht immer mehr wird und dass ich gucke, dass ich ihm Reize dann eben in kleinen Portionen serviere. Das könnte da ein Ansatz sein. Wenn ich einen Hund habe, der Angst hat, dann braucht er ganz viel Anleitung, ganz viel Struktur. Das ist eigentlich das, womit man unsichere Hunde am allermeisten beeindrucken kann. Und wenn man ein ganz, ganz klarer Mensch ist, der ganz, ganz klare Vorstellungen hat. Und wenn ich jetzt so einen Jungspund habe, der mit dem Kopf überall ist und überall hin will, dann geht es ganz viel um Grenzen setzen, aushalten lernen etc. Also da, das gar nicht so leicht gesagt jetzt anhand der Infos, die ich habe.
On point.
Sehr gut. So, dann, ich hatte hier eine schöne Frage gesehen. Die fand ich gut.
Ich habe mehrere schöne Fragen noch gesehen. Das sind echt ganz nette Fragen.
Das
dabei.
Sind gute Fragen, oder?
Ja.
Wo ist es denn jetzt? Ach so, hier. Was haltet ihr von Welpentests? Aussagekräftig oder sinnfrei?
Es gibt ja auch verschiedene Welpentests. Also da muss man, glaube ich, schon mal differenzieren, was man da so macht. Ich persönlich muss sagen, ich bin überhaupt nicht im Welpengame und habe damit null Berührungspunkte in meinem Alltag und in meinem Trainingsalltag. Das heißt, da würde ich fast die Frage retournieren an dich, also wenn du da Ahnung hast.
Aber das darf man nur einmal.
Oh, okay. Dann mache ich das jetzt, weil ich persönlich habe Louis ausgesucht nach, also ich kann ja mal ganz kurz erzählen, dass ich Louis so mir ausgesucht habe, wie ich im Gefühl hatte, dass der Welpe in diesem Wurf wenig Widerstand geleistet hat und sehr, also nach Möglichkeit nicht auf Außenreize reagiert hat, weil die, also es gab schon Welpen, die beim Klingeln alle in den Flur gelaufen kamen, da wo ich Louis her hatte. Und Louis hat halt sehr viel gepennt und wenn ich ihn aus der Gruppe entfernt habe, hat er einmal versucht wegzukommen und hat sich dann hingelegt und hat gesagt, ja okay, dann penne ich halt hier. Ich habe aber keine Ahnung, ob das wirklich aussagekräftig ist und ob sich, ich meine im Kopf zu haben, dass die Forschung mittlerweile sagt, ja nee, irgendwie ist glaube ich die Welpenpersönlichkeit nicht immer sofort super aussagekräftig für später.
Ja, ich glaube, man darf sich jetzt vielleicht an diesem Wort Test nicht so festnageln, weil Tests, gewisse Tests haben immer unterschiedliche Kriterien. Und so wie Alex das jetzt schon sagte, es gibt ja unterschiedliche Leute, die sich dann unterschiedliche Tests ausdenken. Aber was definitiv doch sichtbar ist, und das habe ich bei so vielen Hunden erlebt, ist, dass du, also klar, dass ich jetzt nicht vorhersehen kann, wie ein Hund für ein Leben lang bleiben wird, aber dass ein Hund gewisse Veranlagung hat, das lässt sich ja mit so ein paar Tests, in Anführungsstrichen, durchaus sagen. Also ich finde es überhaupt nicht quatschig, wenn man den Welpen, den man sich vielleicht ausgesucht hat, so ein paar Challenges stellt, wenn man den mal besuchen kann und mal guckt, wie der in gewissen Situationen reagiert. Strampelt der voll viel, wenn ich den mal auf den Arm nehme? Oder ist das eher so einer, der sagt, ach ja, hier ist auch cool. Und wenn ich mal ein Leckerli irgendwo verstecke, sucht der das sofort oder ist es dem dann egal, dass es weg ist? Also es gibt ja so ein paar Dinge, wo man einfach mal gucken kann, wie dynamisch ist der vielleicht oder so. Also das weißt du ja garantiert auch. Also ich glaube, da dürfen wir uns jetzt an dem Wort Test vielleicht nicht so sehr aufhängen.
Ja, genau. Und dann ist das halt, also ich finde immer oder empfehle immer, einen Hund nicht unbedingt zu nehmen, der super extrovertiert ist und der so als erstes angelaufen kommt, oh, der hat sich ausgesucht, dass der bei uns einzieht. Und einen Hund, der halt sehr hartnäckig ist schon als Welpe, finde ich auch immer schwierig. Das kann natürlich ein bisschen rassebedingt sein oder sehr viel rassebedingt. Aber ihr müsst euch immer überlegen, wenn man einen Hund sich holt und nicht unbedingt mit einem professionellen Auge drauf guckt, sondern mit einem, oh, guck doch mal, wie süß er ist, mit so einem Auge, dann wird der hartnäckige Welpe tendenziell eher zum Erfolg kommen durch seinen Dickkopf als ein Hund, der nach 2, 3 Versuchen aufgibt. Und dann wird man halt sich ein Tier heranzüchten, was einfach sagt, nö, da muss ich einfach nur konsequent dranbleiben, dann wird das schon irgendwann. Und das ist halt immer was, wo man aufpassen muss. So.
Ja. Und was ich vielleicht nochmal ganz kurz wichtig finde, jetzt sprengen wir den 2-Minuten-Rahmen ordentlich, aber es gibt sowas, da werden Welpen quasi in Hundetypen kategorisiert, wo man so sagt, das ist ein Leithund und sowas, das wird immer noch gemacht. Also so nach diesem Rudelstellungsprinzip heutzutage dann unter einem anderen Namen. Dann nennt man es irgendwie Hundetypen oder so. Das ist Schwachsinn. So, also da mal irgendwie auf rudelstellung-klargestellt.de, dann könnt ihr euch da mal die wissenschaftliche Dosis zu geben. Das ist absoluter Mumpitz, Hunde in irgendwelche vorformatierten Stellungen schon reingeboren zu sehen, in so ein Kastensystem quasi. Das ist Unfug.
Ich habe eine Frage, wo ich ein bisschen Kritik durchlese.
well.
Habt ihr eine nächste fulminante Grandiosität in Planung? In Klammern, 1 und 2 waren bombastisch. Also 3 scheinbar nicht.
Ich glaube, da hat sich jemand vertan, oder? Will ich ja wohl schwer hoffen. haben wir was in Planung? Nee, tatsächlich nicht. Also wir hatten schon mal über Themen nachgedacht, aber ich weiß, dass Alex gerade seine Website auch ganz, ganz arg am Bauen ist und ich hatte mit Online-Kurs ganz gut irgendwie Projekt und wir hatten ganz gut was zu tun, aber wir können uns ja vielleicht mal hinsetzen und mal grob ja visualisieren, wann uns das mal wieder ganz gut in den Kram passen könnte, oder?
Ja, glaube ich schon. Also thematisch, genau, geht das, glaube ich, schon so ein bisschen in die Richtung, also dass wir da schon was skizziert haben für uns. Aber ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, oder? War das nicht irgendwie im Februar?
Ja, oder?
Das ist ja auch der Meinung. 6 Wochen oder so her.
Ja.
Ja gut, aber die letzte war ja auch Anfang Dezember und dann Februar war auch nicht so lange.
Ja, weil der Druck war ja aber auch sehr groß, der auf unseren Schultern lastete irgendwann.
Hattest du das so im Gefühl?
Naja, wir wurden halt relativ häufig gefragt und haben gesagt, oh well, komm, lass eine machen.
Ja. Genau, vielleicht, wenn noch ein paar Fragen dazu kommen, dann sind wir ja gezwungen und können gar nicht anders.
Angebot und Nachfrage und so. Nur dann genau. Halt eben so, dass es plötzlich wieder Angebot gibt, wenn die Nachfrage da ist und nicht, dass es plötzlich teurer wird.
Wer weiß, nein.
Wer weiß, genau.
Nee, das sollte aber gar nicht die Frage sein eigentlich.
Ach so.
Ich fand nämlich die Frage hier eigentlich ganz nett, auch weil sie sehr viel Lob, Pudelei quasi enthält. Wart ihr schon immer so großartig oder seid ihr an euren Hunden gewachsen? Zwinkersmiley.
Was ist das denn? Nee, ich war schon immer so. Meine Hunde haben ein bisschen was von mir gelernt.
Ach so.
Also ich glaube, ich habe meinen Hunden ganz, ganz viel zu verdanken, auch wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Definitiv, weil, also zum einen haben meine Hunde dazu beigetragen, dass sich meine Interessen geformt haben, dass ich, dass gewisse Dinge, bin ich eigentlich dran mit beantworten? Ja, so, dass gewisse Dinge für mich auch wichtig geworden sind und einen höheren Stellenwert bekamen, als sie es vielleicht ansonsten bekommen hätten. Ob mich das jetzt großartig oder wahnsinnig macht, das lasse ich ja hingestellt. Aber ich bin sehr dankbar dafür auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus?
Definitiv. Also letztendlich kann man natürlich gar nicht so sehr sagen, was gewesen wäre, wenn die Hunde nicht da gewesen wären oder wenn andere Hunde eingezogen wären. Aber ich bin halt mega gewachsen an Baloo vor allen Dingen, an Louis aber auch. Und letztendlich hat mich das halt zu dem Beruf getrieben. Und durch den Beruf habe ich halt schon sowas von viel Entwicklung gemacht und mich irgendwie den Horizont erweitert, aus Komfortzone rausgegangen, habe irgendwie... Ja, man entwickelt sich da sowas von viel weiter und da definitiv mega, mega viel gewachsen an den Hunden. No.
Ich habe hier eine Frage gesehen, von der ich dachte, dass die sich da ganz gut einreiht. Ich finde sie jetzt aber gerade nicht. Aber jemand hat gefragt, was wir geworden wären, ich kann es jetzt leider gerade nicht im O-Ton wiedergeben, aber jemand hat gefragt, was wir geworden wären oder was wir uns vorstellen könnten, geworden zu werden, wie sagt man das, wenn wir keine HundetrainerInnen geworden wären, sozusagen. Was sagen wir denn dazu?
Boah. Das ist eine schwierige Frage, weil das natürlich auch wieder ganz viel was wäre, wenn irgendwie wäre. Und bei mir persönlich ist der Weg relativ früh im Leben losgegangen. Also ich habe noch während meines, ich habe halt Abi gemacht, habe dann Zivildienst gemacht, habe dann studiert und während des Studiums habe ich schon Gewerbe angemeldet. Ich glaube, wenn ich nicht Trainer geworden wäre, wäre ich irgendwie sowas wie Dogwalker geworden, glaube ich, weil so habe ich halt angefangen. Und das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Oder irgendwas im Bereich Musik hätte mir auch Spaß gemacht, glaube ich. Hatte aber auch nie den Ehrgeiz, Berufsmusiker zu sein. Also mich hinzusetzen und, also ich spiele Schlagzeug und mich hinzusetzen und stupide Übungen zu machen und Technikübungen, um da besser zu werden, hatte ich irgendwie nie den Ehrgeiz. Von daher wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Und dann weiß ich es tatsächlich gar nicht. Also jetzt mit heutiger Einstellung würde ich sagen, ich hätte irgendwas im Bereich Umweltschutz gemacht oder im Bereich NGO oder so. Aber ja, wenn ich mit Anfang 20 im Vivi-Studium ein bisschen zu viel mit den falschen Leuten abgehangen hätte, dann hätte ich heute wahrscheinlich irgendwie einen teuren Audi und würde irgendwie mit einer Gelfrisur hier 3 Häuser weiter in so einem Coworking-Space irgendwie Kaffee Latte saufen oder so und hätte da falsche Einflüsse können. Ja, und würde dann diesen komischen, zerzausten Hundetrainer hier sehen und denken, ja, er hat ja gar nichts geschafft.
Nope.
Nee, keine Ahnung. Also, Ja, ich glaube, also meine zweite Leidenschaft ist halt irgendwie Naturschutz, Umweltschutz, irgendwie sowas. Oder halt Musiker. Das hätte ich mir vorstellen können. Glaube, wenn man so das nimmt, was man so jobmäßig auch macht, wäre vielleicht sowas wie Lehrer, irgendwie Nachhilfelehrer, irgendwas erklären. Gar nicht verkehrt gewesen.
Nachhilfelehrer ist auch geil,
Ey, mein,
hauptberuflich.
der hier Gruppenleiter meiner Greenpeace-Ortsgruppe der ist halt studierter Physiker und der ist quasi Vollzeit Nachhilfelehrer für Abiturienten und Studierende.
Ist ja abgefahren.
Ja.
Ja, aber wundert mich auch nicht. Ich hätte auch Bedarf gehabt.
Ja, siehst du?
Ja,
Was?
aber ich finde das auch mal schwer, diese Hätte-Wenn-Fragen. Es ist aber witzig, ich spiele ja immer wieder mit dem Gedanken, nochmal Biologie zu studieren. Und habe eigentlich mega Bock, brauche nur mal Zeit. Also irgendwann, wenn Johanna unverhofft zu relativ viel Zeit kommt, wird sie nochmal Biologie studieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt nicht Hundetrainerin sein könnte, dann wäre ich irgendwie sowas so wie Waldpädagogin. Oder mein absolutes Life-Goal ist ja tatsächlich eines Tages mal Wolfsforscherin zu werden.
Ja, da solltest du dann Biologie nochmal studieren.
Das ist der
Oder?
Plan.
Das
Das ist der Plan.
nochmal Verhaltensbiologie studieren, ja. Ja, ich
So
habe auch
der
immer
Plan.
gedacht, ob ich nochmal Bio studiere. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich werde ja nie irgendwo angestellt als Biologe irgendwo gebraucht. Oder habe ich keine Lust, glaube ich, irgendwo angestellt zu sein. Deswegen würde ich es ja nur für die Skills quasi machen. Und die kann man sich ja auch so aneignen, ohne es offiziell studieren zu müssen. Ohne Prüfungsdruck sozusagen.
Nee, ich schreibe ja gern und so. Also mein absolutes Lebensziel, und das echt schon seit einigen Jahren, ist eigentlich mal Wolfsforscherin zu werden und Bücher schreiben zu können.
Ja,
Mal sehen.
dann wirst du das auch sicherlich irgendwann machen.
Oder vielleicht dann doch Waldpädagogik, ist ein bisschen leichter.
Vielleicht kannst du ja auch beides machen. Dann kaufst du dir einen Wald, da kannst du Waldpädagogik machen. Und
Hört man sie denn?
da sind aber auch Wölfe in dem Wald.
Okay, cool. Und immer weniger Kinder. Ich bringe immer weniger
Ja,
Kinder. Immer.
du musst ja auch für freie Plätze sorgen.
Okay, ja gut. Ein bisschen Schwund ist immer. In Johannas Waldkindergarten hinbringen, nicht wieder abholen. Das könnte, glaube ich, auch ein Angebot finden. Gut. Ich habe dir jetzt eigentlich. Wer hat
Eigentlich
ich
hast du
habe
mir eine
ich
Frage gestellt und ich bin
eigentlich
jetzt
und jetzt
dran.
okay.
Und ich würde dir die Frage stellen. Denkt ihr, dass es Hunde gibt, die nicht wieder resozialisiert werden können?
Ja. Ja, definitiv. Also ich denke, dass man mit allen Hunden oder zumindest den allermeisten Hunden durchaus eine Basis finden wird, die es einem ermöglicht, gut an anderen Hunden vorbeigehen zu können. Vielleicht jetzt nicht auf 1 Meter, aber mit ein bisschen Distanz. Das heißt, das sehe ich bei den allermeisten Hunden schon als sehr, sehr realistisch, es sei denn, da ist gesundheitstechnisch irgendwas im Argen oder wirklich irgendwas ganz Dramatisches, was das Ganze erschwert. Ich erlebe es ja aber an meiner Bertha, die all das kann und die kann in Anwesenheit anderer Hunde sein und die kann einfach mitgehen. Aber die werde ich, und auch wenn ich es nicht akzeptieren will, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die nie so sozialisiert kriegen werde, dass die sagt, oh ja, coolen Hund, ich gehe mal gucken, wer das ist. Glaube ich nicht dran. Und ich glaube, das ist etwas, was bei einigen Hunden, gerade wenn die jetzt irgendwie Entwicklungsstörungen haben oder so Entwicklungsfolgeschäden, viel eher ja im Gehirn aufgrund von Deprivation oder dergleichen. Ich glaube, dann sind dem Ganzen schon Grenzen gesetzt. Aber ich hatte jetzt noch keinen Hund, wo ich gedacht habe, der hat mal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund gemacht und deswegen ist jetzt alles hinüber. Also das würde ich so nicht behaupten.
Anderthalb Minuten. Perfekt.
Das ist so schön, wie viele Leute auch gefragt haben, ob du so groß bist oder ob ich so klein bin. Immer wieder zwischendurch. Hier habe ich eine gute Frage. Pinkeln, um von sich abzulenken oder Freudenpinkeln? Fragezeichen.
Hä?
Ja, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es bedeutet, pinkelt mein Hund, um von sich abzulenken, oder pinkelt er aus Freude, oder ob es heißen soll, was sagt ihr zu pinkeln, um von sich abzulenken, und was sagt ihr zum Pinkeln aus Freude. Ich glaube aber, dass die Frage so gemeint ist, dass der Hund, wenn man kommt, das ist ja eine häufige Situation, so bei jungen Hunden oder so, wenn man zu Hause reinkommt und dann pinkelt der Hund plötzlich. So würde ich das jetzt interpretieren.
Ja, das ist ja gerade bei jungen Hunden ganz häufig ein Problem von, ja okay, A, zu viel Aufregung, und B, der Hund kann seine Blase noch nicht richtig halten, was ja durchaus ein paar Monate dauern kann, bis der Hund das richtig gut kontrollieren kann. Und dann gibt es noch manchmal diese Form von so submissiven Pinkeln, also so ein Unterwürfigkeitspinkeln irgendwie, so ein Urinieren, das gibt's auch. Ich würde dann, wenn der Hund halt, ich verstehe es halt nicht mit diesem Abzulenken irgendwie, aber naja, wenn der Hund halt das Problem hat oder ihr das Problem habt, dass der Hund pinkelt, wenn ihr nach Hause kommt, dann würde ich mal gucken, dass der Hund, wenn er ein Junghund ist oder wenn es zu aufregend ist, ein bisschen mehr Ruhe in die Situation bringt und die Erwartungshaltung vom Hund ein bisschen runterschraubt, dass halt nicht die Megaparty stattfindet, wenn ihr nach Hause kommt, sondern dass vielleicht ein Stück weit mehr Normalität ist, sodass der Hund nicht vielleicht super duper ausflippt und dann sich nicht mehr halten kann. In den allermeisten Fällen, die mir so bekannt sind, hört das aber einfach auf mit dem Älterwerden. Also Louis hat das früher auch gemacht. Der flippt auch heute noch aus, wenn ich nach Hause komme, aber pinkelt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, ob du da Ergänzungen hast.
Gar nicht. Also ich finde auch, egal ob ein Hund aus Unsicherheit pinkelt oder ob ein Hund pinkelt weil der überdreht ist und vor Freude, in beiden Situationen würde ich recht ähnlich agieren und den Hund ganz, ganz ruhig, ohne besonders viel Stimmung, bestenfalls eine Hausleine, einfach auf seinen Platz bringen, so nach dem Motto, alles ist gut, gar kein Grund hier für irgendwie wirbeln. Also ich würde da, glaube ich, in der Herangehensweise erstmal auch gar keinen großen Unterschied machen. Und zudem Pinkeln aus Ablenkung, ich kann mir vorstellen, dass damit sowas gemeint ist wie Hunde machen das ja manchmal in Hundebegegnungen. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der ein bisschen unsicher ist oder der vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so beschnüffelt werden will, manchmal pinkeln Hunde dann ja ganz exemplarisch den anderen so vor die Schnauze und gehen dann weg. Und dann können die sich mit der Pipistelle auseinandersetzen. Das wäre für mich so ein bisschen Pinkeln aus Ablenkung, oder?
Ja, vielleicht. Denke ich mal. Wir haben hier noch eine Frage, also da steht keine direkte Frage, aber über Mythen Behauptungen aufklären. Vielleicht können wir da mal eine eigene Folge draus machen.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Dass wir uns darum mal kümmern. Dass man mal sowas wie diese Hundewiesen-Weisheiten mal untersucht vielleicht. Ja, von daher, das können wir durchaus mal machen. So, dann bin ich ja wieder dran. Ich bin auch zu sehr mein eigener Deutschlehrer in meinem Kopf. Ich muss jetzt aufpassen. Kann man den Hund bei Gefahr auf den Arm nehmen?
Ja, das geht. Das geht auf jeden Fall, das kann man machen. Man muss immer überlegen, muss das jetzt wirklich sein? Also so habe ich das früher bei Bertha abgewägt. Wenn es irgendwie möglich ist, dass dieser Hund mit allen vier Pfoten auf dem Boden sicher und unbeschadet aus der Situation herauskommen kann und ich die Skills habe, ihm Schutz zu bieten, dann würde ich immer vermeiden, den Hund in dem Moment hochzunehmen. Alex schmunzelt irgendwie so wild. Was ist denn los?
Ja, ich habe die ganze Zeit nur den Satz im Kopf, ja, kommt auf den Hund an und auf wie stark du bist.
Also, ja, okay. Ja, aber ich gehe davon aus, dass die physikalischen Gegebenheiten da geklärt sind.
Es steht was von wegen Bassett im Profilnamen.
Nee, das geht nicht. Also ich kann auch kein Bassett auf den Arm nehmen. Also wenn ich Alex bin und Mutant, dann vielleicht. Aber ich kann kein Bassett auf den Arm nehmen. Vor allem nicht für einen längeren Zeitraum. Also grundsätzlich, wenn es geht mit meinem Hund und ich denke, es gibt wirklich eine Situation, die gefährlich sein könnte oder in der mein Hund eine wirklich schlechte Erfahrung sammeln könnte und ich kann diese Gefahr abwenden, indem ich ihn auf den Arm nehme, finde ich es absolut legitim, einen Hund auf den Arm zu nehmen, total. Ich habe das mit Bertha zum Beispiel gemacht, wenn wir irgendwo waren, als sie noch ganz, ganz frisch hier war und auf uns kamen irgendwie 4 oder 5 Hunde zu. So, da wusste ich, Bertha kann das noch nicht leisten, einfach neben mir zu bleiben. Ich kann aber vielleicht auch nicht 5 Hunde auf einmal von allen Seiten von ihr abblocken. Also, kleinstes Übel, Bertha dicht an mich gepresst mit einem Arm, damit ich noch einen Arm frei habe, um im Zweifel einen Hund von ihr abzuhalten, weil dieses Hochheben und auf den Arm nehmen kann bei manchen Hunden das Interesse an dem Hund zusätzlich steigern, weil man auch so einen kleinen Beutereflex teilweise damit in den Hunden hervorrufen kann, weil du nimmst etwas weg und dann, also, und dann nimmst du es auch noch für dich und das erzeugt manchmal größeres Interesse und da muss man ganz genau abwägen. Wann immer es mir möglich war, habe ich Bertha einfach zwischen meine Beine genommen, habe mich hingehockt und so ein kleines Iglu über sie gemacht. Dann konnten Hunde sehr, sehr dicht kommen, aber ich wusste, die können sie auf gar keinen Fall berühren. Und das ist eigentlich der Weg, den ich viel, viel lieber gehe, wenn es mir irgendwie möglich ist. Und ich sage das ganz, ganz häufig, gerade auch, wenn es ums Thema Ablocken geht. Menschen haben, also ich lese immer so häufig von diesen Horrorszenarien, ne? Und dann kam der Hund und dann ist der irgendwie so ganz gefährlich auf uns zugelaufen und dann, ich trete ihn dann auch weg und was man nicht irgendwie manchmal liest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun wirklich viel auf Hundewiesen unterwegs. Also ich glaube, wirklich häufiger als viele, viele Leute, die jetzt hier vielleicht auch zuhören, weil ich mache das ja mehrere Stunden am Tag teilweise. Ist halt mein Job und ich sehe halt super viele Hundebegegnungen und ich begegne auch mit meinen Hunden ganz, ganz vielen Hunden. Und die, die wirklich mit Beschädigungsabsicht auf einen zurennen, die kann ich an nicht mal einer Hand abzählen. Also klar kommen Hunde mal ungestüm und klar kommen Hunde mal unfreundlich, aber also ich für meinen Teil habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Hund getreten. So, das war auch mit Bertha tatsächlich, weil der super crazy war. Percy, weiß ich immer noch. Percy war super, außer Rand und Band. Und Percy kam 3-mal angerannt. Und Percy war völlig unbeeindruckt von einem. Zu Percy muss ich sagen, der war nicht blutrünstig, aber der war völlig drüber. Also der war einfach nur.
Blutrünstig klingt ja auch schon wie aus so einem Horrorroman.
Ja, aber der war jetzt nicht, der hätte Bertha auch nicht gefressen, sicher nicht, aber Bertha wäre trotzdem 1000 Tode gestorben. Der war einfach völlig drüber und das ist eigentlich auch das, was ich von den allermeisten Hunden, die so auf einen zugerannt kommen, erlebe, dass die meistens einfach unkontrolliert und nicht besonders höflich sind. Aber ja, manchmal hilft einfach echt ein ruhiger Puls so und einfach gucken, macht es jetzt Sinn, den Hund hochzunehmen. Das waren jetzt garantiert mehr als 2 Minuten.
Das waren mehr als 2 Minuten, aber auch wichtige Worte, von daher lassen wir das mal durchgehen. Kurze Ergänzung zu dem Thema, wenn man Angst hat vor Hundebegegnungen. Es gibt ja tatsächlich Studien, die sich damit beschäftigen, wie häufig kommt es zu Bissen, zu Verletzungen in Hundebegegnungen. Und da gibt es Studien einmal aus Amerika, aus so Freilaufparks und einmal aus Tschechien, wo Hundebegegnungen auch analysiert wurden. Und zum Beispiel in Tschechien, da kam es zu, in 3% der Hundebegegnungen kam es zu Bissen. So, und das klingt jetzt erstmal ganz viel, aber es kam nie zu Verletzungen, sondern immer nur zu gehemmten Bissen und immer nur, wenn Drohverhalten des Hundes missachtet wurden. So, und wie Johanna auch, ist es halt bei mir auch, ich habe vielleicht 3 oder 4 wirklich beschädigende Hunde oder beschädigend mit einer Beschädigungsabsicht beißende Hunde im Training mal gehabt, die so richtig out of control waren. Und das war dann halt im Training. Mir ist noch nie privat oder beruflich ein Hund, der einfach richtig in der roten Zone war, noch nie entgegengekommen. Ist mir einfach noch nicht passiert. Und ich bin ja auch viel mit Hunden unterwegs. Ne? Und auch mit Hunden, die vielleicht nicht so.
Ich habe das schon mal gesehen, wie eine Jack Russell-Hündin richtig von einem Jagdhund richtig zerledert wurde. Das ist schon wirklich nicht geil. Aber auch da muss man sagen, war halt eine Jack Russell-Hündin. Die wurde operiert, die wurde zusammengetackert, sah aus, als wenn die aus 3 Teilen bestünde. Aber die war fit danach. Und die hatte auch keinen Stress mit anderen Hunden. Total abgefahren. Ja. Die war echt fit.
Die sind halt hart im Nehmen, ne?
Mega. Ich war schwer beeindruckt von der. Ich war so schwer beeindruckt von der. Also das ist schon nicht cool. Das kann halt mal passieren. Aber auch bei dem Hund muss ich ehrlich sagen, der war nicht einfach ein Assi. Der hat gejagt und hat nicht den Unterschied ausgemacht zwischen Jack Russell und Kaninchen. Und hat tatsächlich, also sonst wäre, hätte der Hund auch nicht überlebt, der hat halt relativ schnell losgelassen. Aber wenn so ein Deutsch-Drata im Vollsprint in Jack Russell reinrennt, dann können wir uns vorstellen, wenn er den einmal im Maul hat, dass das auch blöd sein kann. Ne? Und, aber so richtig, dass einfach ein Hund in dich reinbrettert und deinen Hund fressen will, also habt nicht so viel Angst vor Hundebegegnungen. Ich hatte das letztens in meiner Story, hatte ich so ein Video geteilt, mit Baloo. Und da hatten wir da gerade was mit den Hunden geübt und ich hatte Baloo eigentlich so an der Schleppleine und dann kamen zwei Rüden auf uns zu, oder drei, ich weiß es nicht mehr. Und dann rief mir eine zu, es war tatsächlich dann eine Bekannte von mir, festgestellt, dass die unkastriert sind. Und also ja, ich bin sicher, alle werden überleben. Und dann haben mir ganz viele Leute geschrieben, oh, in der Situation wäre ich auch gerne so gelassen. Und ganz ehrlich, also so ein, ich weiß nicht, wie viele Kommentkämpfe von Rüden ich schon gesehen habe. Da hat noch nie einem einzigen Haar gefehlt. So klar kann das irgendwie mal ausarten dann oder doller werden. Aber am Ende des Tages, denke ich, also es ist so wie ich gesagt habe, es werden alle überleben. Und normalerweise sind Hunde auch darauf bedacht, deswegen ist es so laut und deswegen sind sie so extreme in ihrem Ausdrucksverhalten. Normalerweise sind sie darauf bedacht, sich nicht wirklich ernsthaft mit einem anderen anlegen zu müssen, weil wenn sie in den Kampf gehen, riskieren sie dabei auch ihr eigenes Leben. Und das ist normalerweise nicht das Ziel von Hunden.
Genau. Und wenn ein Hund das immer macht, ist es ganz klar eine Verhaltensstörung. Also wenn er so sofort in den Konflikt geht. Ja. Ja, so sehe ich das auch.
So, jetzt muss ich dich wieder was fragen.
Wollen wir jeder noch eine machen?
Ja, wir machen jeder noch eine, das finde ich gut.
Nimm nicht die ich mir ausgesucht habe.
Hast du dir einfach ausgesucht, könnt ihr was über verschiedene Hundesportarten erzählen? Nein.
So viel Zeit haben wir nicht.
Hund ist distanzlos und springt Menschen an. Wie unterbinden oder korrigieren? Ich möchte eine andere Frage stellen. Darf ich eine andere Frage stellen?
Ausnahmsweise.
Ich finde, die ist viel spannender, die andere. Und wenn es meine letzte ist, dann möchte ich dir eine andere Frage stellen, weil ich sie tatsächlich ein bisschen besser finde. Ich finde, Hund ist distanzlos und springt Menschen an. Wir nehmen hier die andere. Pass auf. Kurz vor Hundebegegnung, Hund legt sich hin. Wieso? Korrigieren?
Also, es gibt verschiedene Formen des Hinlegens, wenn ein anderer Hund wenn zwei Hunde aufeinandertreffen. Es gibt einmal tatsächlich so ein unterwürfiges Hinlegen. Hunde machen sich ganz klein. Sie haben dann die Ohren meistens auch so ein bisschen abgeklappt und versuchen vielleicht auch den Blickkontakt auszuweichen. Und ganz viele Hunde, die das halt machen, was nicht so viele sind übrigens, die machen dann auch schon so ein Angebot. Hier, du darfst mich gerne beschnüffeln, drehen sich vielleicht so ein Stück auf die Seite. Und die sind halt so ein bisschen super duper übervorsichtig und unterwürfig und haben gelernt, nee, das ist aber eine gute Strategie für mich, wie ich heile durch den Hundekontakt komme. Das sehe ich eher seltener. Was ich häufiger sehe, ist halt ein Hinlegen, was ganz häufig dann von einem oder gefolgt wird von einem, okay, ich springe dann auch gleich los und ich sprinte einfach auf den anderen Hund zu. Das kann dann ein Drohfixieren sein und der Hund versucht, so einen Scheinangriff zu starten oder ist in der vermeidungsorientierten Aggression, fixiert den anderen Hund sehr. Und es kann aber auch zum Beispiel, das hat Louis super häufig, halt ein etwas distanzloser Hund sein, der sagt, ey, ich finde alle Hunde eigentlich cool und spiel mit denen und renn einfach in die rein. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, individuell, was für ein Typ Hund und ist meiner und was für eine Situation ist das. Sprich, mit dem Ausdrucksverhalten ein bisschen beschäftigen und vielleicht auch den Kontext mit einbeziehen. Ich persönlich bestrafe ein Hinlegen nicht, sondern ich persönlich bestrafe erst, wenn der Hund dann nicht mehr richtig angemessen nach vorne springt. Weil ich finde, dass ich kenne auch Hunde, die sich hinlegen und die auch fixieren und die dann aber trotzdem ruhig in den Kontakt gehen und nicht halt nach vorne springen, sondern zwar so ein bisschen schleichend, aber dennoch relativ ruhig in den Kontakt gehen. Und dann habe ich das meinem Hund quasi vermasselt. Wenn mein Hund aber sich bockig hinlegt und sagt, nee, ich will jetzt auch gar nicht weiter, sondern ich fixiere den jetzt und ich will aber gerade irgendwo anders hin und der andere Hund ist noch 50 Meter weit weg, ja, dann kann ich auch sagen, nee, wir gehen halt woanders lang.
Ja.
Mhm. Sehr gut. Okay. Vielleicht zu dem Thema anschließen. Woher weiß ich, wann ich meinem Hund zu 100% vertrauen kann? In Klammern, ableinen, Leine fallen lassen etc.
Also, wenn du es herausgefunden hast, sag mir Bescheid. ich würde keinem Hund dieser Welt zu 100% vertrauen. Ich glaube, das ist das Gefährlichste, was man machen kann, plötzlich seinem Hund zu 100% zu vertrauen.
Auch Streber-Louis nicht?
Nee, definitiv nicht. Also, dann wird es auch einfach gefährlich werden, weil dann würden wir ja davon ausgehen, dass wir nichts mehr machen müssten. Und man muss in gewissen Stücken als Hundehalterin immer irgendwie wachsam sein und man muss aufmerksam sein und man muss vorausschauend sein. Und was man aber ganz gut machen kann, das mache ich mit KundInnen ganz gerne, ich nehme denen mal die Schleppleine ab, gerne eine lange Schleppleine und sichere den Hund darüber, es kann also nichts passieren, aber die haben nichts in der Hand, womit die den Hund irgendwie zu sich holen können. Und dann können die mal schön eine Stunde, anderthalb Stunden mit ihrem Hund durch die Gegend laufen und dann gucken wir mal, ob das auch ohne Leine alles so funktioniert und was passiert, wenn es eben mal nicht funktioniert. Und das kann man, finde ich, ganz gut machen, dass man sich einfach mal irgendwie eine Kumpelline nimmt, irgendwie Verwandte oder so und derjenige hat einfach nur den Auftrag, die Leine in der Hand zu halten. Mehr macht er gar nicht und was ich manchmal mache, ist, wenn man merkt, okay, es klappt doch nicht, dann greife ich die Leine mal ein bisschen kürzer, dass die Leute ihren Hund nicht fangen müssen. Aber wenn das passiert, dann weißt du auch, ist zu früh. Bestenfalls musst du halt nicht ein einziges Mal über die Leine irgendwie eingreifen. Das kann am Anfang total schwierig und anstrengend sein, aber finde ich super, super hilfreich. Und genau dasselbe mache ich auch mit Leinführigkeit. Also wenn man irgendwann sagt, okay, kann der Hund auch ohne Leine leinführig sein, also wirklich mal in einem engen Radius bei mir laufen, dann mach mal Leinführigkeit wirklich an der Schleppleine. Und dann nimmst du die Schleppleine aber am Ende einfach in die Hand. So, dass man immer vermeiden kann, dass der Hund einen Erfolg hat, indem er einfach wegläuft und dann lustige 5 Minuten hat und sich von uns fangen lässt. Genau, aber so kann man sich da eigentlich ganz gut mal langsam rantasten und Stellvertreterkonflikte suchen, Ablenkungen einbauen, die für dich vorhersehbar sind und wenn man dann irgendwann so die 90% erreicht hat, ich finde, dann kann man mal sagen, okay, man wagt es mal ohne Leine.
Ja, außer ansonsten, wenn die 10% halt gefährlich sind, ne? Dann,
ja, dann
also ist mein Hund zum Beispiel, der Baloo, der hört halt so in 98% der Fälle. Also echt schon sehr verlässlich.
Aber 2% aber können Rehe sein.
Ja, 2% sind halt echt uncool und deswegen ist er halt immer ein Schleppleinhund. So, was aber auch, es ist nicht schlimm, wenn ein Hund immer ein Schleppleinhund bleibt. Das ist, das darf man sich nicht.
Siehe Bertha, ich meine, ich habe Berthas Schleppleine jetzt nicht die ganze Zeit in der Hand, weil Bertha hört auf jeden Fall und Bertha ist definitiv keine Bedrohung für andere und Bertha läuft auch nicht weg und Bertha geht auch nicht jagen. Aber die baumelt immer an Bertha dran, auch weil ich ein bisschen faul bin. Aber weil, wenn wir eine Hundebegegnung haben, dann nehme ich die halt einfach in die Hand. Und dann ist das für mich leichter und das ist für Bertha leichter. So. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das stört Bertha nicht. Das beeinträchtigt sie überhaupt gar nicht. Und die kann ganz normal ihren Bertha-Kram machen. Also es ist überhaupt nicht verwerflich. Ansonsten, was ich auch immer gerne empfehle, sind Wäscheschnüre. Es gibt doch diese gummierten aus Drahtseil. Die sind irre reißfest. Man muss halt nur darüber nachdenken, dass wenn der Hund wirklich reinrennt, das kann richtig Aua machen in den Händen. Also das wirklich nur dann, wenn ich denke, okay, eigentlich brauche ich sie wirklich nicht mehr, aber irgendwas möchte ich zur Absicherung im Notfall doch noch irgendwie an dem Hund dran baumeln haben, weil die sind super leicht und sind halt nochmal was ganz anderes und da kann ich dann Stück für Stück auch mal Teile abschneiden und die kürzer werden lassen und das dann irgendwann so ein bisschen ausschleichen lassen. Das sind so 2 Methoden, die ich ganz gerne wähle.
Ja, nichts hinzuzufügen, finde ich auch mega praktisch und mache ich auch ganz häufig genauso.
See. Ja, dann würde ich sagen, ist das doch hier eine kurze, knackige Folge geworden mit euren
ganz
Fragen.
Ganz ehrlich, einige, so ja, kurz ist es gar nicht.
Nee, ich gucke ja immer nicht auf die Uhr. Wie spät haben wir es denn?
Ich glaube, eine Stunde haben wir schon voll gemacht.
Oh, guck dir das an. Naja, ja. Und wir haben immer noch Fragen übrig. Die können wir uns ja aufsparen und in einer weiteren Folge hier mal mit euch besprechen. Ich mag das gerne. Ich mag das gerne, so Fragen beantworten. Mir macht das Freude.
Ja. Und es waren diesmal wirklich gute Fragen. Also hat mir sehr gut gefallen.
Ja, es war, nee, aber es waren wirklich nicht so langweilig. Finde ich auch. Ja, sehr gut. Dann hoffe ich, dass das zu eurer Zufriedenheit ist und dass ihr alle etwas daraus mitnehmen konntet. Und dann hören wir uns am nächsten Donnerstag, wenn es wieder heißt Loben, Loben, Loben.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Niemand hat was Besseres zu tun.
Herzlich